kommen zu ihm, zu diesem Jesus. Wir wollen durch seinen Heiligen Geist auf ihn hören, auf das, was er zu sagen hat. Und wir tun das am allerbesten, wenn wir miteinander sein Wort aufschlagen und hören auf das, was Gott dadurch spricht. Ich lade dich ein, wenn du eine Bibel dabei hast, dass du die rausnimmst, dass du sie aufschlägst im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Wenn du keine Bibel dabei hast und keine App auf dem Handy und alles, dann darfst du gern auch da hinten eine Bibel suchen. Wenn du gar keine Bibel besitzt, dann nimm dir eine mit dort hinten, die schenken wir dir. Aber wir wollen gemeinsam jetzt vor allem einfach uns darauf konzentrieren, auf das, was Gott zu uns sagen möchte. Und für uns liest heute Morgen der Freddy. Wir lesen das ganze 12. Kapitel des 1. Korintherbriefs.
Was ist vom Heiligen Geist gewirkt? Das Bekenntnis zu Jesus als entscheidendes Kriterium. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Brüder, sind die Fähigkeiten. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch den Gottesgeist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Ein Geist, viele Gaben. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt, was mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Ein Körper, viele Glieder. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, Weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgaben hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Verschiedenheit und Vielfalt der Gaben. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi. Und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun, oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist, oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen, oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt.
Herr, zeig uns deinen Weg. Lass dein Wort in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen. Veränder du uns, sprich zu uns und beschenke uns mit deinen Gaben und lass uns entdecken, welche Fülle du für deine Gemeinde bereit hast. Amen. Der Text hat uns ja am Ende ein bisschen hängen lassen. Jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über alles andere, über alles hinausführt. Da ist das 12. Kapitel zu Ende und dann kommt das 13. Kapitel, über das wir letzten Sonntag geredet haben. Die Reihenfolge gegenüber dem Paulus rumgedreht, um das als Grundlage zu haben, diesen Liebesrahmen, in dem alles stattfinden soll, was Gott an Geistesgaben gibt. Das ist wieder so ein typischer Fall, wo wir merken, dass unsere Kapiteleinteilung und so in der Bibel einfach beschränkt ist. Die Korinther, die haben den Brief nicht in Kapiteln gelesen, sondern die haben den in der Gemeinde wieder und immer wieder vorgelesen, am Stück. Also da gab es dann nicht dieses, dass man sich ein Stück rausgepickt hat und alles. Da merkt ihr dann, wenn wir an die Grenzen stoßen. Aber jetzt sind wir heute im 1. Korinther Kapitel 12. Wenn man eine Predigt über Geistesgaben hält, dann muss man mit dem Kapitel einfach, da muss man da landen. Das ist das zentrale Geistesgabenkapitel in der Bibel. Und ganz am Anfang würde ich jetzt gern einfach mal ganz kurz das Wort abschaffen mit den Gaben. Weil, sind wir mal ehrlich, das ist doch kein Wort aus unserer Alltagssprache. So reden wir nicht. Ja? Und dann müssen wir schon wieder um die Ecke rumdenken, was das eigentlich heißt. Gaben kommt von geben und das Wort heißt Geschenk in unserer heutigen Alltagssprache. Das sind Geschenke, die Gott gibt. Und das kann man sich vorstellen wie an Weihnachten, was wir heute Morgen machen. Wir packen jetzt einfach mal aus, ja? Also Bescherung. Ja? Gibt es irgendjemand, der gerne an der Bescherung teilnimmt an Weihnachten? Ja? Gibt es da jemand? Ja, doch ein, zwei Leute heute Morgen da, die gerne beschenkt werden. In diesem Kapitel geht es darum, die Geschenke, die Gott durch seinen Heiligen Geist der Gemeinde gibt, zu entdecken und auszupacken. Und sich dran zu freuen, mit großen leuchtenden Augen, wie die Kinder an Weihnachten. Wenn die das große Päckle bekommen, gar nicht schnell genug das Papier runterrupfen können. Die Eltern, die denken ja manchmal, oh, jetzt habe ich das so schön verpackt und das Papier hätte man außerdem nochmal verwenden können und alles. Ja, na, da runterrupfen und sich dran freuen an dem, was drin ist. Darum geht's in diesem Kapitel. Und dann hinter all dem den zu entdecken, den uns Paulus gleich am Anfang des Kapitels immer ganz klar stellt, der Schenker dieser Geschenke, der dich beschenkt, ist niemand anderes als Gott selbst. Dann nimmt er vielleicht auch nochmal dem einen oder anderen die Angst, der schon alles Mögliche gehört hat drüber, oh, wie man da aufpassen muss, wenn es um den Heiligen Geist geht. Und so Paulus stellt es am Anfang nochmal ganz klar, welcher Geist das ist, der das schenkt. Und dass es dann nur den einen Geist gibt, durch den man bekennen kann, dass Jesus Christus Herr ist und dass der in uns allen wirkt und uns diese Geschenke gibt. Also wir entdecken Gott am Werk. In dieser Sache, wenn du deinen Predigtzettel anschaust, habe ich das so als Überschrift über die Unterpunkte auch drüber gestellt. Gott am Werk und das macht es spannend zu entdecken, was da passiert. Und jetzt möchte ich mit euch einfach mal so ganz schnell reingucken und so ein paar Punkte entdecken von dem, was uns Paulus da sagt. Manche werden dich vielleicht überraschen, auch wenn du schon jahrelang immer wieder über Geistesgaben gehört hast. Das ist auch gut, wenn man sich vom Wort Gottes immer wieder überraschen lässt. Das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, ist zu denken, dass man schon alles weiß und das eh alles kennt. Ja, was will einem Gott dann noch sagen? Sondern mit offenem Herzen und offenen Augen und offenem Verstand an das Wort Gottes rangehen und schauen, was steht eigentlich drin. Das ist immer die beste Ausgangsposition. Und dann liest du dieses Kapitel, fängt wie gesagt an mit dem Verweis nochmal auf den einen Geist, der uns alles gibt. Und dann landest du in diesem Kapitel beim siebten Vers. Und dieser siebte Vers hat im Kapitel eine ganz zentrale Rolle und den möchte ich mit euch heute Morgen nochmal ganz intensiv anschauen. Möchte so ein bisschen kauen auf diesem Vers und schauen, was da alles drin steckt. In diesem siebten Vers steht in der neuen Genfer Übersetzung, die du gerade auch vorgelesen hast, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Wer die neue Genfer Übersetzung hat und vielleicht selber drin liest, der entdeckt dann schon so gewisse Kennzeichen, die dann die Drucker immer reinmachen, um zu zeigen, da hat die neue Genfer Übersetzung ein bisschen ausgeholt und versucht zu erklären, was da steht. Ja, bei Luther ist viel kürzer, dieser Vers, aber gut übersetzt. In einem jeden, schreibt Luther, offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Das steht da in diesem siebten Vers, wie gesagt, ganz zentral in diesem Kapitel und da steckt unglaublich viel drin, das man entdecken und auspacken kann. Das erste, was da drin steckt, ist die Tatsache, dass Gott sich durch den Heiligen Geist in uns offenbart. Und da haben wir schon wieder so ein christliches Wort, mit dem wir eigentlich manchmal, wenn wir drüber nachdenken, herzlich wenig anfangen können. Was heißt denn das offenbart? Als Deutschen muss einem ja da auffallen, dass das Wort offen da drin steckt. Also da geht's drum, dass sich was öffnet, dass was aufgedeckt wird, dass was sichtbar wird. Das ist übrigens ganz spannend, das Wort, das Paulus da benutzt, das benutzt nur Paulus und nur noch an einer einzigen anderen Stelle, nämlich im zweiten Korintherbrief, also wieder an die Korinther. Da geht es um was völlig anderes in dem Zusammenhang, da muss sich Paulus verteidigen. Ja, da wird ihm vorgeworfen, er hätte die Leute übers Ohr gehauen, ja, das werfen ihm manche in der Gemeinde vor. Und da schreibt er, wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen verstehen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Und wörtlich steht da, durch die Offenbarung der Wahrheit arbeitet Paulus. Das ist der einzige andere Ort, wo dieses Wort benutzt. Also da geht es darum, dass die Wahrheit aufgedeckt wird. Das ist das, was da drin steckt in diesem Wort. Und was Paulus uns hier sagt, ist, der Heilige Geist kommt und er legt die Geschenke mitten hinein in der Gemeinde und damit wird Gott sichtbar. Da wird er aufgedeckt. Da ist Gott dann nimmer irgendein Verborgener, weißt, dieser Theoretische, den man sich nicht vorstellen kann, irgendwo im Himmel oder wo auch immer, ja, auf Wolke 97, keine Ahnung, wie der aussieht, der ist so fern und so anders und so unvorstellbar und man sieht ihn sowieso nicht und dann stellt man sich dann auch leicht die Frage, gibt's den überhaupt? Ja, sondern Gott wird plötzlich sichtbar, mitten in der Gemeinde. Gott offenbart sich in uns. Also diese Offenbarung, die hat einen Inhalt. Die Offenbarung Gottes in den Geistesgaben hat einen zentralen Inhalt. Und dieser Inhalt ist Gott selber. Er wird aufgedeckt. Das hilft vielleicht auch manchmal in einer Welt, wo man alles findet, wo ganz viel spektakulär auch verkauft wird und bei manchen Dingen fragt man sich, ist das jetzt von Gott oder nicht? Das hilft vielleicht einfach mal als Richtschnur zu sagen, wenn Gottes Geist wirkt, dann wird Gott sichtbar. Dann geht's um ihn. Dann steht er im Zentrum. Und das ist schon mal eine ganz große Messlatte, wo man schauen kann, stehen da Menschen im Mittelpunkt, stehen da andere Dinge im Mittelpunkt oder geht es tatsächlich um Gott? Wo sein Geist wirkt, da kommt er mit einem Zweck, nämlich um Gott zu offenbaren in unserer Mitte. Das Zweite, was man dann gleich merken muss an dieser Stelle auch, ist, Gott offenbart sich. Das ist eine Selbstoffenbarung. Ja? Also die Offenbarung hat nicht nur einen Inhalt, sondern ganz wichtig, die hat auch einen Autor, den der offenbart. Und das ist auch Gott. Das sind nicht Menschen. Das sind nicht die Geistbegabten, die jetzt hier eine tolle Gott-Show machen. Sondern wo Gottes Geist wirkt, da zeigt Gott sich selber. Also er ist immer der dahinter steht. Er ist immer der Handelnde, da wo Geistesgaben stattfinden. Und ich bin der gebraucht wird von Gott. Das beschenkt mich, dass ich für ihn etwas tun darf an dieser Stelle. Aber ich bin's nicht, der das tut. Sondern Gott ist zentral der Handelnde. An der Stelle hinkt dann vielleicht auch das Bild vom Geschenk ein bisschen. Ich meine, wir haben ja dann schon das Bild von einem Geschenk, das man dir überreicht und jetzt ist es deins und jetzt kannst du machen damit, was du möchtest. Ja? Also wenn ich dir einen Diamantring schenke und du möchtest den gern als Schlüsselring benutzen, ja, dann ist das okay, ja? Oder wenn du mit dem netten Rosenstrauß, den du bekommen hast, lieber den Hof fegen möchtest, ja? Oder die Blumenvase als Aschenbecher benutzen, das geht alles, ja, weil du hast bekommen, jetzt ist deins, jetzt kannst du machen damit, was du willst. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das ist gar keine Frage. Du kannst jetzt machen. Bei den Geistesgaben haben wir Gott, der Handelnde ist und bleibt. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir packen Geschenke aus, in denen Gott am Handeln ist, in seiner Gemeinde. Gott offenbart sich, Gott wird sichtbar, Gott zeigt sich in uns. 1. Korinther 12, 7, in jedem offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Also wir haben schon festgestellt, was hier passiert, Gott offenbart sich, aber eigentlich, glaube ich, ist es ja ein anderes Wort in dem Satz, an dem wir viel mehr hängen bleiben müssten. Vielleicht auch, wenn du Profi-Pfingstler bist und schon in der Pfingstgemeinde geboren und aufgewachsen und das alles schon mit der Muttermilch praktisch aufgenommen hast und da schon immer drüber gehört hast, über Geisteskram, vielleicht gerade dann musst du an einem Wort in diesem Satz unbedingt hängen bleiben. Das ist nämlich ein Wort, das, ich glaube, so im Bild von vielen, mit dem die unterwegs sind, gar nicht drinstehen dürfte in diesem Satz und es aber halt tut. Hast du genau zugehört, was da steht? Da steht, in einem jeden offenbart sich der Geist. In einem jeden. Hast du gemerkt, was da drinsteht? Und du kannst den Text nochmal lesen und du darfst gerne auch drumherum lesen. Es ist immer wichtig, dass man Texte im Zusammenhang liest. Aber du wirst eines nicht finden in diesem Text. Du wirst eine Einschränkung nicht finden in diesem Text. Du wirst nicht finden, den Ort, wo man sagt, ja, aber nur in denen, die irgendwie besonders geistbegabt sind oder die besonders viel gebetet haben oder die besonders heilig sind oder die irgendwie eine bestimmte Stufe erreicht haben vor Gott. Alles das steht nicht in diesem Text, sondern da steht, in jedem zeigt sich der Geist Gottes. Und dann macht Paulus dieses Bild von der Gemeinde mit dem Körper, mit den verschiedenen Körperteilen. Und er sagt so, da, und da hat jetzt jeder seinen Platz. Da steht jetzt keiner daneben und sagt, ich bin was anderes. Ja? Und das sind nur so, die Kerngemeinde irgendwie bildet diesen Körper. Nein, da gehört jeder dazu. Und diese Gaben, die Paulus vergleicht, eben mit den verschiedenen Geschenken, die Gott uns macht in seinem Heiligen Geist, die sind da völlig unterschiedlich, aber unter allen verteilt. An diesem Wort muss man hängen bleiben. Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, es hilft immer wieder, wenn man bestimmte Lehrmeinungen einnimmt zur Bibel, wenn man die mal konsequent bis zum Ende durchdenkt und sich mal vorstellt, wenn das so richtig ist, wie ich mir das vorstelle, was sagt das dann über Gott aus? Wie ist dann der Gott, den ich mir da vorstelle? Und ist das tatsächlich der Gott, an den ich glaube, der Gott der Bibel? Vor angefangen mit dem Bild von der Bescherung und ich möchte euch gern mal die Bescherung beschreiben, die Bescherung in der Gemeinde Freudenstadt. So wie sie im Kopf mancher Menschen, Kopfkino, ist ja ganz, die Bibel ist sehr visuell, die löst Bilder in uns aus, ja, so wie sie da doch, glaube ich, stattfindet. Da kommt dann Gott mit einem riesengroßen LKW voller Päckle. Genial, wunderschön verpackt, Gottes ganze Fülle in Paketen. Und wir sitzen hier zusammen, der Pastor auf dem angestammten Platz in der ersten Reihe, die Ältesten sind da heute Morgen, das Gebetsteam steht hinten bereit und jetzt kommt Gott rein mit seinem Heiligen Geist und die Bescherung beginnt. Ich habe jetzt natürlich Vorteile in der Geschichte, ich bin der Pastor und ich sitze in der ersten Reihe, ne? Und ich krieg fünf große, geniale Päckle, riesengroße Dinger, wisst ihr, die kann man kaum hochheben, eins nach dem anderen. Das ist genial, schon wenn du es aufmachst, da leuchtet es raus, herrliche, wunderbare Geschenke Gottes. Und dann rufen wir die Ältesten nach vorne, die Gott eingesetzt hat hier in seiner Gemeinde und oh, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, was es da für tolle Pakete gibt, hier die Gott verteilt. Und die heiligen Menschen aus dem Gebetsteam hinten, die so viel Segen austeilen für andere, die rufen wir gleich mit vor. Ja? Und die kriegen jetzt auch mal zurück, wo sie für andere gebetet haben. Und hier gibt es tolle Pakete, eins nach dem anderen werden sie überreicht. Und so langsam leert sich der LKW-Anhänger hier vorne, ja. Und die großen Päckle, die werden langsam ein bisschen kleiner und da gibt's immer noch das eine ums andere und so kommen jetzt, hier kommt der Stammleiter von den Rangers, ja, also verantwortungsvoller Job hier in der Gemeinde, der kriegt sein Päckle von Gott dazu und seine Mitarbeiter noch und so verteilt Gott aus auch die mittleren und kleineren Päckle und so arbeitet sich der Heilige Geist durch die Reihen, bis er bei dir ankommt. Und du bist erwartungsvoll und du sagst, ja, ja, was bekomme ich denn? Und dann schaut er nochmal in seinen Anhänger rein und sagt, oh sorry, jetzt sind sie mir leider ausgegangen. Ja, da lachen wir jetzt drüber, aber merkt ihr, wie oft wir uns Gott eigentlich so vorstellen? Gott gibt Geschenke, ja klar, weißt du, die kriegen die wichtigen Leute und die heiligen Leute und die, die was darstellen für Gott. Das ist ja völlig selbstverständlich, dass die bekommen von Gott. Ja, aber andere... Ja, da gibt's dann ein paar tolle Worte, weißt du, dann kommt dann der Pastor seelsorgerlich und sagt dir, du, mach da nichts draus, wir beten da nochmal drüber und sicher, beim nächsten Mal kriegst du dann auch was. Ja, da kann man dir Trost zusprechen und alles. Aber das ist nicht das, um was es hier geht. Hier ist die Rede von einem Gott, der sich durch seinen Heiligen Geist in jedem offenbart. Da gibt's niemand, der da sitzt und der kein Päckle bekommt. Niemand, der sagt, ja gut, okay, aber für mich reicht's leider nicht. Oder sagt, na, ich bin noch nicht lang genug dabei in der Gemeinde oder ich habe da keine Position oder irgendwas. Sondern Paulus beschreibt uns einen Gott, der an alle austeilt. Und dann wird ausgepackt. Und dann findest du eine Vielfalt der Geschenke, die Paulus hier nur anreißt überhaupt in diesem Kapitel, was da drin steckt. In dem Kapitel ist ja die zentrale Liste im Neuen Testament der Geistesgaben. Das sind 9 Geistesgaben und viele Menschen haben da eine Lehre draus gemacht und gesagt, es gibt 9 und zwar gibt es diese 9 Geistesgaben und wenn du vom Heiligen Geist erfüllt wirst, dann musst du damit rechnen, dass du eine dieser Geistesgaben bekommst. Das sagt Paulus nie an keiner Stelle. Paulus sagt nicht, hier sage ich jetzt euch mal die völlig abschließende Liste, die Gott an Geschenken bereit hat, so und was anderes gibt's nicht. Für eins von diesen 9 Modellen muss man halt Vorlieb nehmen. Ja, ist spannend, wenn man das Kapitel bis zum Ende liest. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, hinten hat er nochmal eine 2. Liste. Ja, die klingt dann anders wie die 1. Ja, da heißt, geht's dann plötzlich um Apostel und um Dienstgaben und so, ja, die im gleichen Kapitel. Und im Römerbrief hat er nochmal eine andere Liste, da zählt er ein paar gleiche auf wie im Korintherbrief und dann ein paar andere. Zum Beispiel Hilfsbereitschaft und Dienen, die kommen hier nicht vor, die kommen dann im Römerbrief vor und sind da plötzlich eine Gabe des Geistes. Ja, also du kannst davon ausgehen, Gottes Reichtum, der geht weit über das hinaus, was wir hier aufgezählt finden. Ja? Wir können den Geist nicht festlegen auf 9 Schubladen und sagen so, also das nehmen wir von dir, wenn du was anderes dabei hast, kannst du wieder mitnehmen, ja, weil das steht da nicht drin in unserem Text. Sondern Gott schenkt da in einer Breite, weil er ja jeden beschenkt und jeden ganz unterschiedlich. Und es ist spannend, weil ich glaube, nämlich ein paar Leute haben erwartet, dass ich jetzt heute Morgen diese Liste durchgehe und euch zu jeder Gabe ein riesen Ding mache, was das dann bedeutet und was alles. Angesichts der Vielfalt glaube ich gar nicht, dass es sich lohnt, da so viele Worte drumherum zu machen. Und das muss ich auch noch dazu sagen, man kann es auch gar nicht immer. Ganz ehrlich. Also ihr könnt euch Bücher kaufen über Geistesgaben, gibt es tolle Bücher, so ein Klassiker im Deutschen zum Beispiel. Reinhold Olonska, die Geistesgaben, ist wieder neu aufgelegt worden, trotz seines Alters, weil es einfach immer noch gut ist. Ja. Und er erklärte dann zum Beispiel, wenn Paulus hier schreibt, dem einen gibt er ein Wort der Erkenntnis und dem anderen gibt er ein Wort der Weisheit, dann erklärt er dir, was das heißt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das eine Theorie von einem Autor und du liest den Nächsten, der liest das Nächste. Weißt du warum? Weil wir es einfach gar nicht wissen. Ich nehme als Beispiel die Gabe des Wort der Weisheit, das hier drin steht. Wisst ihr, was über das Wort der Weisheit hier drin in der Bibel drin steht? Da steht im 1. Korinther Kapitel 12, haben wir gerade geschrieben, sagt er, dem einen gibt er ein Wort der Weisheit. Ende. Sonst steht nichts über diese Gabe in der ganzen Bibel. Da steht nirgends eine Erklärung, was das jetzt bedeutet, was das genau ist, wie das abläuft, wie das nicht abläuft. Genau das gleiche über das Wort der Erkenntnis. Das steht nirgends drin. Das steht nur in dieser Liste, wird das mit aufgezählt. Das ist alles. Weitere Informationen gibt's nicht. Und ich glaube auch gar nicht, dass es darum geht, jetzt das so ganz genau auseinander zu pfriemeln und zu sagen, hey, wie ist das? Ich habe mich vorher mit dem Markus unterhalten, der hat was ganz Schlaues gesagt, das zitiere ich jetzt gleich in meiner Predigt, Markus. Er hat gesagt, wenn ich dann mit jemand rede, jetzt zum Beispiel hinten im Gebet, ja, und dann legt mir der Geist Gottes was aufs Herz, dass ich dem sagen kann. Und es hilft ihm tatsächlich, weil es von Gott kommt. Dann ist es da völlig doch in der völlig unwichtig, ob das jetzt ein Wort der Weisheit oder ein Wort der Erkenntnis oder ein prophetisches Wort war, mit was, welchem Etikett du das jetzt genau versehen willst. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Das Wichtige ist, Gott hat in das Leben dieser Person hineingesprochen und es ist was passiert. Das ist entscheidend. Ja? Und ich glaube, wir müssen da einfach viel weiter denken und eine viel größere Vielfalt ins Auge nehmen als das, was wir da vielleicht oft im Auge haben. Gottes Geist wirkt in jedem von uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und dann macht Paulus dieses Bild vom Leib und er zeigt, wie das dann miteinander zusammengreift. Und da gibt's so viele unterschiedliche Orte an diesem Leib, so viele unterschiedliche Aufgaben. Und ich glaube, dass wir da vielleicht manchmal auch in unseren Gedanken Gott viel zu sehr eingeschränkt haben. Ich nehme mal so ein Paulus-Beispiel. Paulus sagt, ne, der Fuß, der nicht sagen kann, ich wäre lieber eine Hand. Ja? Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die mit einem ehrlichen Verlangen zu Gott kommen und sagen, Herr, wirke doch endlich durch deinen Heiligen Geist in deiner Gemeinde. Herr, wir brauchen dich mehr. Wo ist dein Heiliger Geist? Wir brauchen mehr Hände in der Gemeinde. Wo sind die Hände? Komm, Heiliger Geist, komm endlich. Und das ist gut, wenn der Leib Hände hat. Weißt, ohne Hände ist der Leib nichts. Ja? Aber der Leib, den Paulus als Beispiel nimmt, der hat in der Regel 2 Hände. Ja? Und das ist gut. Also manchmal wird man sich ja eine dritte Hand wünschen bei manchem. Ja? Ja, stimmt schon, aber manchmal werde ich auch ziemlich im Weg. Also Gott hat sich das schon überlegt, warum immer zwei Hände gegeben hat. Ja? Ich glaube, mit 25 wäre ich ziemlich überfordert. Ja? Ich bin aber auch ganz froh, dass ich auch zwei Füße habe. Und weißt du, also den Tausch, ich krieg vier Hände und dafür zwei Füße weniger, den würde ich nicht mitmachen. Ja? Und vielleicht sagt Gott ja heute Morgen zu dir, vielleicht muss man genau zuhören, und Gott sagt zu dir, du betest so lang drum, dass mehr Hände sind in der Gemeinde. Aber schau mal, ich habe dich schon so lange zu einem Fuß gemacht. Und es wäre so wichtig, dass in dich dieser Fuß zum Einsatz kommt in meiner Gemeinde. Und es ist, der ist da und du musst nur einsetzen und gebrauchen zu meiner Ehre. Und nicht darauf warten, dass immer noch mehr Hände kommen. Man könnte also das gleiche Beispiel machen mit Augen und Ohren. Aber ich glaube, dass ganz viel auch von ehrlichem Verlangen, was vor Gott gebracht wird, nach mehr, vielleicht schon längst seine Antwort darin gefunden hat, dass Gottes Geist Geschenke verteilt hat, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, die du jetzt im Auge hattest. Und dass Gott dir sagt, Mann, ich habe dir doch schon längst das Paket hingestellt, mach's doch auf, gebrauch's, schiel nicht immer auf das andere und sag, ja, ich wollte aber das Paket, das der bekommen hat. Erst das, dann ist man richtig geistlich, dann hat man's erreicht, wenn man das hat. Wenn man prophetisch reden kann, dann ist man jemand. Wenn man in Zungen reden kann, dann ist man gesagt. Aber wenn man die Gabe der Dienstbereitschaft hat, ja, also, das ist ja nichts Besonderes, das kann man im Gottesdienst nicht vorführen. Weißt, das zeigt sich meistens dann mehr auf dem Putzplan oder so. Ja? Also dieses Miteinander und dieses wir brauchen einander, wir brauchen diese Vielfalt, das müssen wir viel, viel mehr ins Auge nehmen. Und dann die Frage stellen, wenn Gott jeden beschenkt, jeden in seiner Gemeinde, was hat er denn mir gegeben? Wo ist denn mein Platz? Was bin ich denn an diesem Leib? Wo gehöre ich denn hin? Und dann wird es interessant, weil Paulus ganz ehrlich zugibt, natürlich gibt es ein paar Gaben, da ist vielleicht, wenn man so den Strich drunter zieht, der Nutzen viel größer. Ja? Also, ich mache jetzt mal ein Beispiel und ich bleibe bei dem. Ich bin unglaublich froh, dass wir ein Putzteam haben, das jede Woche das Klo putzt. Bin ich wirklich froh, dass man da nicht runterkommt und es stinkt und es ist alles verdreckt und alles. Ja? Aber natürlich, wenn ich jetzt auf lange Sicht schauen müsste und ich müsste sagen, als Gemeinde ist unser Auftrag, Wort Gottes in diese Welt zu bringen und Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Dann müsste ich sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen Menschen, die Evangelisation betreiben und Menschen, die das Klo putzen und ich könnte nur eins von beiden haben, dann nehme ich lieber ein ungeputztes Klo. Weil wir können das sauberste Klo in ganz Freudenstadt haben, wenn wir das Evangelium weitergeben, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Ja? Glücklicherweise müssen wir diese Wahl nicht treffen und wir dürfen beides haben. Das ist was ganz, ganz Tolles, das uns segnet. Ja? Aber Paulus gibt es ehrlich zu, natürlich gibt es da Unterschiede im Nutzen. Und er sagt, und strebt nach den Gaben. Also kommt zu Gott und bittet Gott um diese Dinge, die der Gemeinde am meisten nutzen. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist genauso wichtig. Die steht dann im 11. Vers. Da steht, das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er dem Einzelnen zuteilt. Ja? Also ich kann, wenn ich feststelle, wir sind als Gemeinde unterwegs, ich mache jetzt mal wieder das Handbeispiel, ja, ich schaue in die Gemeinde rein und sage, hey, wir sind eine ziemlich einhändige Gemeinde. Da gibt es irgendwo eine Hand, das ist ganz gut, da sehen wir Gottes Geist im Werk, aber es wäre dringend nötig, dass da noch mehr kommt. Ja, dann ist es gut, Gott zu bitten und dann darf ich sogar kommen und sagen, nicht bloß Herr, schenk uns eine neue Hand, sondern noch viel besser, Herr, mach doch mich zu einer Hand in deiner Gemeinde. Die braucht's doch offensichtlich. Gebrauch mich als Hand in deiner Gemeinde, Herr. Das würde allen gut tun. Das darf ich kommen und darf ich bitten. Und Gott gibt gerne, das haben wir immer gehört. Aber die andere Seite gehört auch dazu, es ist Gottes freie Entscheidung, wem er welche Gabe gibt. Setzt mich nicht zurück, muss es auch gar nicht, denn Gott gibt jedem. Ja? Und ich bekomme halt vielleicht kein rotes Päckli, ich bekomme halt vielleicht ein grünes. Ja. Aber ich darf drum bitten, ich darf danach suchen und mich dann an dem freuen, was Gott gibt. Diese zwei Seiten gehören unabdingbar zusammen in dieser ganzen Geschichte. Also ihr merkt schon, das geht viel, viel weiter als das, was wir uns vielleicht vorgestellt haben. Gottes Geist wirkt in jedem von uns. Also, Gott offenbart sich. Gott wirkt in jedem von uns und offenbart sich in jedem von uns. Ja, und was macht er denn dann eigentlich? Nochmal 1. Korinther Kapitel 12, Vers 7, der Vers, an dem das ganze Kapitel hängt. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller, übersetzt Luther. Oder die Neue Genfer Übersetzung, bei jedem zeigt sich der Geist auf andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das heißt, was Gott tut in diesen Geschenken ist, er baut seine Gemeinde auf. Er macht was in und mit seiner Gemeinde. Geistesgaben sind keine Privatgeschenke. Sind keine Päckle, die man anschaut und einsteckt und sagt, gut, dass ich das jetzt auch habe und ich nehme es mit und ich genieße das für mich zu Hause. Ist doch schön, ja, wenn man sein Wohnzimmer damit dekorieren kann, mit allen möglichen tollen Geschenken, die Gott einem macht. Das ist wie so, es gibt ja diese so Kunstsammler, ne? Die kaufen sich die schönsten und größten Kunstwerke und sind bereit, Millionen dafür auszugeben und dann hängen sie sich diese wunderbare Sammlung zu Hause in ihren Keller. So versteckt hinter Tresortüren und alles, damit keine Einbrecher reinkommen können und die Künstler. Und jeden Tag kann der Kunstsammler da runtergehen in seinen Keller und er kann diese wunderbaren Gemälde genießen und sich freuen an seiner tollen Sammlung. Der Rest der Welt bekommt die halt nimmer zu sehen, ja, weil die hängen jetzt da im Keller. So gehen wir natürlich auch nicht mit Gottes Geschenken um. Ne? Gottes Geist gibt Geschenke, um die Gemeinde aufzubauen. Das heißt, es geht irgendwo auch ums Ergebnis dieser ganzen Sache. Um die Frage, was kommt dabei eigentlich raus? Was macht das für die Gemeinde? Und vielleicht die Gegenfrage, die ich mir immer wieder ausstellen darf, wenn jeder in dieser Gemeinde ein Päckle bekommen hat, wenn Gott jeden beschenkt hat durch seinen Heiligen Geist, was passiert dann eigentlich, wenn ich nicht mitmache? Ich könnte mein Päckle einfach zulassen oder mit heimnehmen zu mir oder was auch immer damit machen. Vielleicht können sich ein paar davon erinnern, vor ein paar Jahren habe ich schon mal über diesen Text gepredigt und ich habe damals, das wollte ich jetzt nicht wiederholen, weil den gleichen Gag zweimal, das bringt es ja nicht, ne? Aber ich habe damals dafür gesorgt, dass ihr am Eingang alle ein Puzzleteil in die Hand bekommen habt. Ich weiß nicht, wer damals schon dabei war, da saß dann jeder da mit seinem Puzzleteil und hat sich gefragt, was wohl passiert und irgendwann mitten im Gottesdienst habe ich euch gesagt, da hinten steht ein Tisch. Und wir werden jetzt unsere Puzzleteile zusammensetzen, genauso wie der Leib aus vielen Teilen besteht. Besteht dieses Puzzle aus vielen Teilen und wir kommen jetzt zusammen zu diesem großen Ganzen und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Es war eine ganz spannende Sache damals, das hat ein bisschen gedauert, so bis sich dann die Ersten getraut haben, tatsächlich aufzustehen, mitten im Gottesdienst, sowas, ne? Und nach hinten zu gehen und ihr Puzzleteil einzusetzen und wie es halt bei Puzzle so ist, zu Anfang ist dann auch etwas schwierig, wenn man mal den Rand so hat und so geht es dann einfacher und mehr haben dann mitgemacht und zuletzt haben sich auch die Letzten überwunden und ihr Teil noch eingesetzt und das Bild ist gewachsen und alles und alle konnten sich dran freuen, bis dann das Entsetzliche rausgekommen ist. Ich habe nämlich was ganz Gemeines gemacht, ich habe ein Puzzleteil vorher raussortiert von dem Puzzle. Das war einfach nicht da. Ne? Und als die Begeisterung immer größer war, dass so langsam das Bild sich zeigt und zusammenkommt und hinterher war dann mittendrin dieses hässliche Loch. Ja? Und da hat man rumgesucht und gefragt und keiner hat es. Dieses Teil, das war ganz klar, weil ich habe es ja wegsortiert, genau aus diesem Grund, um zu zeigen, was da nämlich manchmal passiert in der Gemeinde. Stell dir diesen wunderbaren Leib vor und wir sind jetzt eine ganz besonders beschenkte Gemeinde und da gibt es tatsächlich die Hand, die Paulus auch so toll findet, ja, und die gibt's und die ist wunderbar von Gott beschenkt mit den schönsten Geschenken und die kann wirklich was ausrichten, diese Hand für Gott, aber stellt euch vor, der Ellbogen macht nicht mit. Der streikt, der ist abwesend. Der sagt, ich will kein Ellbogen sein. Vielleicht ist er beleidigt, weil er selber gern die Hand gewesen wäre. Ja, und sagt, das mache ich mit. Oder vielleicht sagt er, das ist mir alles zu verdächtig, diese Geschenkesache, ja. Ich bin einfach Gottesdienstbesucher und kein Ellbogen. Ja. Was auch immer. Wenn der Ellbogen nicht mitmacht, dann hilft die ganze Hand nichts. Ja, die muss ja irgendwo dranhängen, ja. Wenn da ein Loch ist im Körper, dann liegt die da unten irgendwo rum. Und da macht sie meistens nicht viel. Ja. Ja, es ist lustig, sich sowas vorzustellen, aber es ist tragisch, wenn man mal merkt, was dann da passiert in der Gemeinde, wenn Gott wirklich jeden von uns beschenkt, wenn Gottes Geist sich in jedem von uns offenbaren möchte, wenn Gott jeden an seinen Platz gesetzt hat, dann muss meine Frage doch sein, ja, an welchem Platz setzt mich Gott und wie kann ich jetzt da mich einbringen mit dem, was Gott mir geschenkt hat? Weil ich nämlich weiß, dass wenn ich mich nicht einbringe, dass dann genau dieses Loch entsteht. Und wie beim Puzzle hilft es dann nichts, wenn ich mich an einer anderen Stelle einbringe, wenn ich das Teil mit Gewalt an die falsche Stelle reinzwänge, dann funktioniert es am Schluss auch nicht. Aber wenn es an seiner Stelle fehlt, ist genauso groß das Loch. Gottes Geist baut durch uns die Gemeinde auf. Zum Nutzen aller übersetzt die deutsche Übersetzung. Im Griechischen steht da das Wort Symphero, das heißt wirklich zusammenbringen. Wir kennen ein ähnliches Wort noch, das wir aus dem Griechischen haben, das ist das Wort Symphonie. Ja, das ist ein Zusammenklang. Das ist, wenn ganz, ganz viele verschiedene Instrumente in einem Orchester, die ganz unterschiedlich spielen und klingen und ihre eigene Klangfarbe und Eigenschaften mitbringen, wenn die plötzlich zusammenkommen zu einem wunderbaren Ganzen, wo du das hättest dir vielleicht gar nicht vorstellen können, dass manches, dass es zusammenpasst, aber plötzlich spielen die richtig miteinander und alles klingt ganz toll. Wenn einer anders spielt, ja, dann ist das ganze Ding kaputt, ganzes Stück kaputt. Aber wenn die zusammenkommen, dann funktioniert's. Das ist das Bild, das hier drin ist. Ja, so eine Symphonie möchte Gott auch in seiner Gemeinde schaffen, wenn jeder an seinem Platz seine Gaben für Gott nutzt. Das heißt, wir reden über Geistesgaben heute Morgen. Und das heißt, wir beten jetzt gleich für Geistesgaben. Aber was ich mir wünsche, ist, dass wir heute Morgen nicht zu Gott kommen mit so einem Gebet, so Herr, gib doch endlich welche. Ja? So dieses entsetzte Gebet, Herr, wo ist denn dein Heiliger Geist in unserer Gemeinde? Also Gott denkt ja immer anders wie ich und ist nochmal, steht da drüber und ist größer, auch in seiner Güte. Ich glaube, wenn ich Gott wäre, wäre er manchmal ziemlich beleidigt über manche Gebete, die es zu hören gibt, die so wirklich nach dem Motto kommen, Herr, also wo bist du denn? Tu jetzt endlich was. Und Gott überlegt sich ganz entsetzt, stelle ich mir da immer wieder vor, ja, was ist denn mit all dem, was ich schon getan habe? Ist denn das nichts? Sehen die denn das nicht? All die Päckle, die ich verteilt habe, die da sind zum Teil schon ausgepackt und zum Teil vielleicht immer noch unverpackt, noch verpackt in der Ecke. Ist denn das nichts? Also lasst uns jetzt zu Gott kommen und sagen, Herr, gib endlich Geistesgaben. Aber hilf mir zu entdecken, was du mir gegeben hast. Und hilf es mir zu gebrauchen für dich. Hilf mir, wenn du mich einen Ellbogen machen möchtest, Herr, dann lass mich der beste Ellbogen sein, den es gibt in dieser Gemeinde. Lass mich wirklich ein super Ellbogen sein, der dem Namen Ellbogen alle Ehre macht, damit dir alle Ehre gemacht wird, Gott. Und dann aber auch, Paulus sagt ja, wir dürfen streben, dann aber sagen, Herr, gib noch mehr davon. Ja? Vielleicht hast du noch mehr für mich. Vielleicht gibt es noch ein größeres Päckle zum Auspacken. Vielleicht ist das noch gar nicht alles, was ich entdeckt habe. Vielleicht hast du mir auch 3 Päckle gegeben, dann haben wir erst 2 ausgepackt und das andere habe ich noch gar nicht bemerkt, das steht noch in der Ecke. Dann beschenk mich heute nochmal neu. Und endlich aber dann das, um was es wirklich geht. Dahinter rüber hinausschauen, über diese einzelnen Fragen, zu sagen, Herr, offenbar dich immer wieder neu in unserer Mitte und durch uns und bau deine Gemeinde durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Wenn das unser Gebet werden kann, heute Morgen, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg unterwegs. Und dazu würde ich dich einladen, dass wir uns eins machen in dieses Gebet. Und ich kenne es aus ganz vielen typischen Pfingstversammlungen, dass man dann hier jetzt einen Aufruf macht und sagt, wer gerne von Gott Gaben empfangen möchte, komm nach vorne und wir beten für dich. Und ich mache das ganz bewusst nicht heute Morgen. Weil ich hoffe, dass du es verstanden hast, dass es genau darum nicht geht, dass irgendwelche einzelnen Leute irgendwas bekommen und der Rest geht halt leer aus. Ich hoffe, dass du verstanden hast, dass Gott schon ganz viel gegeben hat und dass Gott jedem gibt. Und deswegen möchte ich es einfach anders machen. Ich möchte für uns alle miteinander beten. Nicht für irgendwelche einzelnen Leute, sondern für uns alle. Es gibt, glaube ich, niemand, der aus diesem Gebet irgendwie ausgeschlossen gehört oder sonst was, sondern gemeinsam beten wir. Und ich lade ein, während ich im Gebet spreche, dass unser Lobpreisteam dann schon nach vorne kommt und dass wir dann hinterher einfach direkt übergehen in einen Teil der Anbetung, wo wir Gott Antwort geben können, wo wir zu ihm kommen können, zu dem Gott, der uns so reich beschenkt und immer wieder neu beschenken möchte. Und wenn du dann sagst, ich brauche das aber, dass heute Morgen jemand ganz gezielt auch mit mir betet, dann ist dort hinten unser Gebetsteam, die möchten gerne mit dir beten, dazu laden wir dich ein. Dann komm einfach dorthin und lass mit dir beten. Und wenn heute Morgen Gott auch dadurch Geschenke macht, dass er zu dir redet, vielleicht was für die ganze Gemeinde hören muss, dann darfst gerne zu mir nach vorne kommen und es weitergeben. Auch da wollen wir uns beschenken lassen für Gott. Und jetzt beten wir gemeinsam. Und wir sagen, wir danken dir, himmlischer Vater, für den Reichtum, den du in deine Gemeinde hineingelegt hast. So viele unterschiedliche Menschen beschenkt, begabt von dir. Wir danken dir für die Herrlichkeit, die da drin steckt, die wir oft auch nur ansatzweise sehen. Öffne du uns die Augen. Öffne du uns die Augen zu entdecken, was da noch viel mehr drin steckt als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Öffne du uns die Augen für uns selbst, für das, was du in unser Leben gelegt hast, um auszupacken und uns dran zu freuen und dann diese Geschenke zu deiner Ehre in deiner Gemeinde zu gebrauchen. Und Herr, wir kommen heute Morgen auch vor dich mit offenen Händen und wir wissen, dass du ein Gott bist, der im Überfluss gibt, der gerne gibt, Herr. Und wir kommen nicht und sagen, Herr, gib endlich, weil wir wissen, dass du so viel gegeben hast. Aber wir kommen und sagen, wenn du noch mehr hast für dich, für deine Gemeinde, für uns, dann möchten wir heute Morgen gerne auch empfangen von dir, möchten Neues entdecken, möchten uns beschenken und uns gebrauchen lassen zu deiner Ehre. Komm, Heiliger Geist, komm und offenbare du dich in uns, in einem jeden von uns. Amen.